Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich begrüße Sie herzlich zur nächsten Folge des Endo-Podcasts auf dem Endoscopy Campus. Good morning, Endoscopy. Zu Gast Frau Professor Brigitte Schumacher aus Essen. Ganz herzlich willkommen, liebe Brigitte.
Vielen Dank für die Einleitung und ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Podcast mitmachen kann.
Du bist ja ein häufigerer Gast jetzt in Hamburg und wir haben den Endoclub zusammen gemacht, jetzt gerade eine Sendung von DGEBV Online. Und es ging doch sehr viel um endoskopische Resektionen und um Strom und ich habe mir gedacht, vielleicht versuchen wir mal ein bisschen Ordnung reinzubringen in das derzeitige Durcheinander. Es gibt ja eigentlich seit 10 Jahren dieselben Hahnenkämpfe zwischen man muss unbedingt en bloc und auf jeden Preis und es ist unethisch und so weiter und der guten alten Piecemeal-Schule. Ich kann mich erinnern, ich glaube, da warst du sogar noch in Düsseldorf, da gab es mal so einen Abendkurs bei eurer Veranstaltung, wo der große Michael Burke aus Sydney massiv angegriffen wurde, man könnte doch jungen Menschen keine en bloc-Resektion vorenthalten und so weiter. Also, obwohl du eine Freundin klarer Worte bist, glaube ich, hast du genug Abstand zu den Dingen. Wie siehst du das? Wie ist dein Alltag der Endoresektion?
Also ich glaube, wir müssen nochmal grundsätzlich unterscheiden zwischen einer Piecemeal-Resektion, also einer klassischen EMR, und einer endoskopischen Submukosa-Dissektion, einer ESD. Für beide Verfahren gilt, die Indikation muss stimmen, um diese Verfahren anzuwenden. Für die EMR ist in meinen Augen die größte Indikation im Kolon gegeben. Auch bei breitbasig wachsenden Polypen. Hier glaube ich, dass nach wie vor die EMR, und ich glaube es nicht nur, sondern auch die Daten belegen es, gute Ergebnisse zeigen. Das, was letztlich immer wieder angeführt wird, ist ja die hohe Rezidivrate. In meinen Augen ist die viel zu hoch, wenn ich das mit der Praxis vergleiche. Die Rezidivrate ist, glaube ich, auch davon abhängig, ob man die Ränder wirklich makroskopisch sauber abträgt oder ob nicht doch noch kleine Reste da sind. Da denke ich, muss das alles nochmal evaluiert werden. In Bezug auf das Kolon, die ESD, gibt es für mich klare Richtlinien und auch Indikationen. Das heißt, beim Frühkarzinom, glaube ich, haben wir keine andere Wahl, als en bloc zu dissezieren. Oder aber, und das ist auch noch eine Möglichkeit, ein anderes Verfahren zu nehmen. Es muss nicht immer die ESD sein. Es kann auch bei kleineren Läsionen eine Vollwandresektion sein. Oder im schlimmsten Fall dann doch die Operation, wenn wir nicht in der Lage sind, das technisch hinzubekommen. Im Bereich des Oesophagus oder des Magens, da gibt es klare Indikationen, auch was mit Daten belegt ist, bezüglich der ESD, zum Beispiel bei Plattenepithel-Frühkarzinomen. Hier müssen wir aufgrund der en bloc-Resektion und der besseren histologischen Beurteilung eine ESD mit allen Mitteln versuchen. Die Daten für den Barrett und auch für das Barrett-Karzinom, die sind nach wie vor nicht klar. Es gibt nur eine kleine randomisierte Studie, die wir damals ja in Düsseldorf durchgeführt haben, mit einem nicht signifikanten Unterschied zwischen beiden Verfahren. Da war die Anzahl aber der Patienten, die randomisiert worden sind, relativ klein, jeweils 20 in einer Gruppe, sodass wir heute, glaube ich, diese Daten kritisch beurteilen müssen. Und die Praxis ist auch hier so in meinen Augen, dass wir, ich mache es in meiner Klinik zumindest so, dass wir die Barrett-Frühkarzinome grundsätzlich mit der ESD abtragen. Piecemeal-Resektionen haben einen entscheidenden Nachteil im Bereich des Oesophagus, weil die Stücke sind sehr klein oft oder womöglich mit Multiband-Ligatur. Kleine Resektate, die schwierig zu beurteilen sind und auch für den Pathologen eigentlich keine klare Aussage möglich macht, ob ein Prozess wirklich entfernt ist.
Gut, das war jetzt sehr viel in einem, die ganze Schlussfolgerung schon. Ich darf es aber trotzdem, wenn du gestattest, einzeln aufbohren. Also beginnen wir mal bei einer Indikation, die vermutlich schnell abhakbar ist, das Plattenepithelkarzinom. Vielleicht auch aufgrund der Aggressivität dieses Tumors sollte man das Maximum rausholen. Mhm. Ist, glaube ich, Konsens.
Absolut. Das belegen ja auch die Daten. Da kann man auch nicht immer wieder diskutieren, sondern da ist klar, wir müssen eine klare Aussage haben, ob der Prozess sowohl basal als auch an den Rändern komplett entfernt ist, weil sonst das Lymphknotenrisiko oder der Befall der Lymphknoten viel zu hoch ist. Das heißt, bei SM1 oder nicht in Tutto resiziert liegen wir ja bei 10-15%, manchmal sogar bis 25.
Gut, also da herrscht Einigkeit.
Ja.
Dann gibt es auch noch was ein bisschen unter den Tisch jetzt gefallen ist, aber ist auch vergleichsweise selten, Magenfrühkarzinome, auch en bloc.
Ja.
Weil?
Würde ich auch en bloc machen, weil hier das Gleiche gilt wie für den Ösophagus. Auch hier die Lymphknoten-Metastasierungsrate ist je nach Tumortyp und Größe des Tumors, das wissen wir ja von den japanischen Daten her, relativ hoch. Und dass wir da eigentlich eine genaue Aussage machen müssen vom Pathologen, ob der Prozess komplett entfernt ist oder nicht. Zum Beispiel G3 wissen wir und eine Größe von vielleicht 3 Zentimetern, dass der eine höhere Metastasierungsrate hat als G1, also ein enddifferenzierter Tumor im Vergleich zum differenzierten Tumor. Oder den schlimmsten Fall sogar ein Siegelringkarzinom, was wir ja mittlerweile auch per ESD abtragen dürfen, auch nach den japanischen Leitlinien. Und von daher würde ich hier kein Risiko für den Patienten eingehen.
Gut, auch beim Magen kann man sagen, es gibt zumindest aus Japan genügend Daten, was da passiert. Also möglichst auch per en bloc Abtragung im Magen. So, jetzt zum Barrett. Das ist schon komplexer. Da könnte ich ja einwenden, Einspruch, Euer Gnaden, am Ende zählt ja das, was hinten rauskommt. Und der Barrett ist ja eine komplexe Therapie, der besteht nicht nur aus Resektion, sondern auch Ablation. Mhm. Und am Schluss sollten die Leute Tumor und möglichst auch noch Barrett-frei sein. Bist du dir denn sicher, dass das am besten mit en bloc geht?
Sicher nicht, aber am schnellsten. Und wenn ich einen Patient habe mit einem Long-Segment-Barrett zum Beispiel, C5, M6, und er hat in der Mitte ein Karzinom. Da weiß ich ja gar nicht, auch wenn wir Biopsien haben, ob der nicht doch ein multifokales Highgrade da drin hat. Und ich bin einfach auf der sicheren Seite mit einer Blockresektion. Die Piecemeal-Resektion oder womöglich hinterher noch eine Ablation mit Radiofrequenz, bei einem Langstreckenberg halte ich das für ausgesprochen schwierig, weil wir ja auch therapieresistente Patienten haben, die überhaupt nicht auf die Radiofrequenzablation ansprechen. Die kommen dann alle 3 Monate und werden nie wirklich Barrett-frei. Da glaube ich, wenn wir semizirkulär den Barrett en bloc abtragen, dass wir für den Patienten eine bessere Lösung schaffen.
Und die restliche Hälfte?
Die machen wir dann nach 3 Monaten.
Ah, ja, jetzt kann ich natürlich, jetzt schlüpfe ich in das Gewand von Jacques Bergmann. Du kennst die Studie ja, Düsseldorf war ja auch mit dabei, das ist genauso effizient, aber weniger komplikationsträchtig ist, wenn man die Tumortragende, sagen wir mal, Hälfte entfernt. Da bin ich auch sehr dafür, wenn schon resizieren, dann nicht zu klein, aber die andere Hälfte dann abladiert. Machst du immer noch 2-zeitige Resektionen?
Ja, weil nicht, wenn wir ein Barrett vorliegen haben, wo nur eine kleine Barrettzunge ist, das ist keine Frage, dass man die applaudieren kann, aber nicht, wenn es über eine längere Strecke geht. Und auch da, glaube ich, tun wir dem Patienten nichts Gutes. Es ist ja nicht so, dass die nach einer Radiofrequenzablation keinerlei Beschwerden haben. Im Gegenteil, auch da sind die Rezidivraten groß, was Strukturen angeht. Und ich würde diese Patienten wirklich nur im Ausnahmefall noch applaudieren.
Ah ja, das ist interessant, weil das ist eigentlich im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung, aber deswegen habe ich dich ja eingeladen. Also es gibt sie noch, die guten alten Dinge, die Resektion, kann man sagen. Aber vielleicht, und da mache ich natürlich gerne auch, wenn du erlaubst, ein bisschen Eigenwerbung, vielleicht ist doch noch Platz für Studien.
Ja, natürlich.
Und wir versuchen ja gerade noch weitere Zentren zu rekrutieren für die EMR versus ESD-Studie. Mhm. Und ich glaube, dass das noch offen ist, was man da machen muss und wie die Zumischung ist.
Ja, da würde ich dir absolut recht geben, weil wir haben einfach keine guten Daten. Und ich finde, trotz voller Respekt auch zu der holländischen Multicenter-Studie, die Daten sind nicht schlecht, aber sie beweisen in meinen Augen nicht, dass das ein Vorteil in Bezug auf eine Nicht-Ablation ist, sondern für eine Resektion.
Na gut, also da kommen wir vielleicht nicht ganz zueinander, aber immerhin, was ich gerne mitnehme, weil ich auch selber sehr davon überzeugt bin, dass die Resektion nicht zu klein sein sollte. Mhm. Da taucht dann eine andere Frage auf, kann man das eigentlich immer gut sehen? Kann man denn das Barrett-Karzinom oder die hochgradige Dysplasie immer so gut eingrenzen?
Nein, wir können ja mit den neuen Geräten letztlich, mit der Chromoendoskopie, können wir ja eine Menge auch darstellen an Läsionen, die wir vielleicht sonst mit der normalen hochauflösenden Endoskopie nicht oder zumindest besser die Grenzen abstecken können. Oder auch mit der virtuellen, mit NBI zum Beispiel und mit der Magnifikation können wir, glaube ich, ganz gut die Läsionen identifizieren, sodass wir in der Regel die Läsionen gut abtragen können.
Aber trotzdem sagst du, und da kann ich dich wirklich, da sind wir vollkommen d'accord, vorsichtshalber gleich die ganze Hälfte und nicht nur die Läsion, weil vielleicht sieht man es doch nicht so gut.
Ja.
Vielleicht ist die hochgradige Dysplasie darüber hinaus einfach, breitet sich nicht sichtbar aus.
Genau.
Also das mit der Hälfte finde ich sehr gut, obwohl auch da die Evidenz ist nicht da. Und in den Studien ist mit Resektion, finde ich, ist nicht so ganz klar, wie viel wird eigentlich reduziert.
Genau, und ich denke nach wie vor, dass die Patienten besser selektioniert werden müssen und dass man möglicherweise auch eine Grenze haben muss vom Barrett-Epithel, was wirklich nur abtragbar ist und was nicht. Und es geht ja auch nicht nur um High-Grade, sondern in vielen Fällen haben wir ja Low-Grade auch noch dabei im Barrett-Epithel. Und wir wissen ja, da sind die Studien ziemlich eindeutig, dass wir die abtragen sollten, weil da das Karzinomrisiko im Verlauf einfach höher ist. Deshalb nach wie vor, unsere Patienten werden so entsprechend therapiert, anhand natürlich auch vom Protokoll. Wir haben Protokoll dafür.
Gut, also dann sagen wir mal, das ist jetzt eine Minderheitsmeinung. Ja. Die darf es ja geben.
Ja.
Also nicht ablatieren, sondern zweizeitig resizieren. Was ich mir dann wünschen würde, die Studie, dass man mit ausreichender Fallzahl und vielleicht mehreren Zentren sich die erste und die zweite Hälfte anschaut. Mhm. Bei der ersten Hälfte sagt, wie oft liege ich eigentlich richtig in der Auswahl der Hälfte? Und dann, wenn ja, sagt bei der zweiten Hälfte, wie oft sind dann tatsächlich multiple synchrone Karzinome dann da? Also auf diese Studie freuen wir uns, weil die könnte möglicherweise dann die herrschende Mehrheits- und auch Leitlinienmeinung wieder ändern. Also eine typische Schumacher, mal so ein bisschen was anzweifeln, was jetzt in aller Munde ist. Gut, jetzt müssen wir aber unbedingt noch das Hauptkampfgebiet der Gastroenterologie, nämlich das Kolon, behandeln. Mhm. Da hast du ja schon gesagt, nicht immer. Jetzt wird ja so ein bisschen damit gedroht, ja, es könnte aber und man weiß nie und sicherheitshalber und so. Mhm. Also es wird ein großer Polyp zugewiesen, sagen wir mal 5 Zentimeter, der ist ein bisschen fleischig, aber ja, wann darf man nicht mehr Piecemeal machen?
Also das würde ich abhängig machen. Die Unterteilung zum Beispiel Granulatyp und Nicht-Granulatyp, die meine ich, das sind die wichtigsten Unterscheidungen. Und diese Non-Granulatype, die sind nicht gut abzutragen in Piecemeal, weil meistens die Schlinge rutscht ab oder man kann es nicht gut hochspritzen. Die Gefahr, dass da doch schon Karzinom drin ist, ist relativ hoch. Die würde ich entweder mit einem Hybrid-ESD abtragen, je nachdem, wo es gelegen ist, oder mit der ESD.
Auch im Kolon, nicht nur im Rektum.
Ja, sagen wir mal so, die Erfahrung damit, wenn man wirklich ehrlich ist, ist ja viel, viel geringer als zum Beispiel im Ösophagus oder im Magen. Und ich bin da sehr zurückhaltend auch. Und wenn überhaupt, machen wir eigentlich die Hybrid-ESD, das heißt Umschneidung und dann letztlich die Schlinge da drum.
Aber bei 5 Zentimeter ist es mit einer Schlinge natürlich schwierig. Ja. Man könnte ja auch sagen, wenn man tatsächlich glaubt, da bin ich mir auch nicht immer so sicher, dass man den potenziell tumortragenden Teil erkennen kann.
Ja.
Dass man dann piecemeal drumherum schneidet und versucht das dann, wie auch immer, sei es jetzt mit Rainer oder Hybrid-ESD, diesen bösen Teil dann zu entfernen. Das ist ja auch eine Empfehlung.
Ja, das ist eine Empfehlung insbesondere. Das hat ja Herr Schmidt mit der Vollwandresektion eigentlich ganz schön gezeigt, dass das möglich ist. Das heißt, genauso wie du sagtest, die Piecemeal-Resektion an den Rändern und dann der Teil, der sich meistens nicht abheben lässt, dann im Zentrum, dass man die mit einer Vollwandresektion reseziert. Ich denke, dass das ein gutes Vorgehen ist, auch wenn das vielleicht nach japanischen Richtlinien nicht das Gängige ist oder auch nicht das, was empfohlen wird. Praktikabel ist es und für den Patienten erst recht, weil der Pathologe dann auch wirklich sagen kann, ist in diesem Zentrum, was wir Vollwand reseziert haben, ist da der Tumor oder nicht. Und wenn der sowieso eine bestimmte Tiefe erreicht hat, muss man es eh nachresezieren.
Gut, da waren jetzt auch wieder sehr viele interessante Dinge drin. Das eine ist, dass wenn man jetzt Wortklauberei betreibt, kann man sagen, man kann eigentlich fast immer piecemeal machen,
muss
nur auf die einzelnen Pieces aufpassen. Und dann geht's jetzt um das böse Piece oder das möglicherweise böse Piece. Das hat man dann umstellt. Die Truppen rundherum sind sozusagen sind gefallen. Und dann ist jetzt aber die Frage, macht man es dann en bloc mit einer Schlinge, wenn es geht, oder vielleicht ESD oder gleich Vollwand? Was treibt es in die eine oder andere Gruppe hier?
Die Vollwandresektion ist einfacher, viel einfacher. Wenn ich zum Beispiel im Zökum so einen Prozess habe und womöglich ich komme gut hin mit dem aufgesetzten Device, dann würde ich immer eine Vollwandresektion machen, wenn das von der Größe her noch möglich ist. Im Zökum eine ESD, da wäre ich schon sehr zurückhaltend und nur nach wirklich, da muss man den Patienten schon gut für aufklären. Eine ESD ist in meinen Augen wirklich gerechtfertigt bei diesen neuroendokrinen Tumoren, im Rektum zum Beispiel oder auch im Sigma. Das kann man ganz gut mit der ESD machen, weil die klein sind, überschaubar. Da kann man gut umschneiden, da kann man gut dissezieren und da kann man auch gut eine Tunneltechnik anwenden. Aber bei großen Läsionen würde ich das nicht in mein Repertoire aufnehmen wollen.
Verstehe. Also das heißt, dann wird meistens die Stufe, außer es ist zu dick und bulky und geht nicht in die Kappe,
ja,
das ist klar, aber dann würde die ESD-Stufe eigentlich übersprungen zugunsten der Vollwandresektion.
Ja, weil die mindestens so effektiv ist.
Abschlussfrage, was würdest du dir, das ist ja ein bisschen größenlimitiert mit den 2 Zentimeter, was würdest du dir für die Vollwandresektion wünschen?
Ja, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es möglich ist zu produzieren, weil man muss ja ein Device haben, was auf das Endoskop aufzusetzen ist. Und man muss dann aber auch noch durch ein schwieriges Sigma durchkommen. Ne? Verwachsungen, Sigma-Divertikel, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach möglich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht flexiblere Kappen gibt oder wo man eine bessere Sicht hat. Das ist die Frage dann, ob die sowas herstellen können.
Regenschirmartig ausklappbare Kappen.
Genau.
Ja gut, ich glaube, wir müssen es für heute dabei bewenden lassen. Ich denke mal, dass wir in dem Podcast das Thema Endoresektion noch das ein oder andere Mal aufgreifen werden. Brigitte, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie hörten Brigitte Schumacher mit ihrer zum Teil ganz eigenen, aber doch, glaube ich, sehr praktikablen Einstellung zur Endoresektion. Die Akten sind noch nicht geschlossen. Ich würde natürlich immer gerne ein Plädoyer für Studien nachschieben. Und ganz herzlichen Dank.
Ich freue mich, Ihnen ein Weihnachts-Special und zwar schon in einer Woche anzukündigen. Dann werde ich reden mit Klaus Mergener über das Thema Amerika, beziehungsweise natürlich Endoskopie in Amerika. Bleiben Sie uns gewogen. Der Endo-Podcast ist auf den üblichen Medien zu abonnieren, Apple Podcast, Spotify und so weiter.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.